Heute ist ja der 1. Mai, wie Sie sich, denke, alle wissen. Und er wird ja auch allgemein als Tag der Arbeit bezeichnet. Der Ursprung des Tages findet sich im 19. Jahrhundert, wo in den USA, wo Gewerkschaften zu einem Generalstreik aufgerufen haben, um die Arbeitszeit auf 8 Stunden pro Tag zu beschränken. Da könnten wir uns natürlich jetzt schon auch fragen, wie viele Feiertage hier in Deutschland noch eingeführt werden müssten, bei all den Streiks, die es da immer gemacht wird, wenn da jeder Streik zu einem Feiertag führen würde. Naja, in jedem Fall, der heutige Tag der Arbeit hat mich auf den Ausspruch gebracht, bete und arbeite. Ich denke, Sie werden alle den Begriff schon einmal gehört haben, vielleicht sogar auf Latein, ora et labora. Bei den Vorbereitungen bin ich auf eine lustige Geschichte gestoßen. Da hat jemand erzählt, dass er diesen Begriff, ora et labora, mit seinem Lateinlehrer verbunden hat. Weil der hat den Begriff immer auf die Tafel geschrieben, aber im Kreis. Und dann hat er weitergeschrieben und ans Labora nochmals ein et labora und nochmals eins hingeschrieben, so dass es am Schluss nur noch hieß et labora, et labora, et labora, et labora, weil er am Ende einfach noch ein LAB hingefügt hatte, das sieht man hier auf der Folie, und dann wurde wieder labora. Also übersetzt, arbeite und arbeite und arbeite und arbeite und arbeite. Etwas Wahres hat es an der Geschichte schon dran. Es kann öfters geschehen, dass wir im Alltag auch nach dem Schema handeln. Auch wir Christen. Dass wenn wir einen Anlass haben oder etwas tun, dass wir am Anfang einmal zuerst zusammen beten. Und dann geht's los und dann legen wir los und dann arbeiten wir und arbeiten und arbeiten und arbeiten. Und der Rest wird vergessen. Das Gebet ist dann ab dem Zeitpunkt irgendwie einfach im Hintergrund. Dabei ist das Gebet für uns Christen so enorm wichtig. Es ist so wichtig, dass die Bibel immer wieder darüber schreibt. Sie erzählt uns immer wieder übers Beten. Sie lernt es uns, sie ermahnt uns dazu, erklärt es, erzählt und spricht davon. Und auch Paulus hat es in seinen Briefen immer wieder erwähnt. Auch in seinem Brief an die Thessalonicher, im 5. Kapitel, in den Versen 16 bis 18. Da hat er auch etwas übers Gebet geschrieben. Ich lese den Text. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Das ist ein kurzer Abschnitt aus dem ganzen Brief und darin wird auch kurz das Beten erwähnt. Aber was sollen jetzt eigentlich die anderen beiden Dinge, die da genannt werden, mit dem Beten zu tun haben? Die aufgeführten Sachen sind untrennbar miteinander verbunden. Sie sind miteinander verknüpft und zeigen zusammen die Wichtigkeit und Tiefe des Gebetes auf. Man könnte eigentlich diesen Abschnitt auch als einen kleinen, großen Schatz aus der Bibel bezeichnen. Aber was ist jetzt denn nun die Verbindung? Gehen wir zuerst mal auf das erste Thema ein, die Freude. Da heißt es, freut euch alle Zeit oder freut euch immer, freut euch andauernd. Also das würde eigentlich bedeuten, dass wir uns jeden Tag, jede Stunde einfach immer freuen sollen. Das ist jetzt nun einfacher gesagt als getan. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass die Freude, eine andauernde Freude, eine Besonderheit oder ein Kennzeichen des christlichen Glaubens sind. Es ist etwas, was uns von der Welt unterscheidet. Das macht uns so speziell. Wieso kommt jetzt aber nicht diese Ermahnung, wenn so etwas Spezielles ist und ein Kennzeichen von uns Christen? Wieso diese Ermahnung zur Freude? Sind wir so streng und erbittert? Oder waren das vielleicht die ersten Christen, dass diese Ermahnung nötig war? Die Gefahr könnte auch bei uns bestehen. Ich sage nicht, dass es so ist, aber die Gefahr könnte bestehen. Wenn man nur immer schaut, was für Gesetze in der Bibel stehen, was Gott alles geboten hat, und diese da dann streng und stur umsetzen will, auf den Buchstaben schaut, wie man sagen würde, alles anwenden will, ohne einen gesunden Menschenverstand oder halt eben ohne die Liebe Gottes darauf pocht, dann kann es wirklich lieblos rüberkommen. Dann kann es wirklich freudlos wirken. Dann kann es wirklich sein, dass außenstehende Menschen denken, also diese Christen, die sind ja so mürrisch. Und das kann dann auch wirklich auch richtig abschrecken. So dass dann diese außenstehenden Personen sagen, nee, also dahin, da muss ich nicht gehen. Die Christen dort, die sind ja so mürrisch, traurig, abgeschlossen, das brauche ich nicht. Aber das Freuen geht noch weiter. Es gilt für uns, selbst dann, wenn wir unter Verfolgungen oder Anfechtungen leiden. Selbst dann gilt es. Dann können wir unsere andere tiefe Freude zeigen. Aber wenn man so etwas jetzt ausgesetzt ist, wie soll das denn gehen? Wie soll man da sich freuen? Es ist der Grund zur Freude, der uns so weit bringen kann, der uns dazu befähigt. Denn die Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus ist eine Freudenbotschaft. Das ist das, was einen begeistern kann. Das ganze Evangelium ist pure Freude, wenn man daran glaubt. Und so kommt diese tiefe und andauernde Freude aus dem Glauben heraus. Es kommt aus dem Glauben an Jesus Christus und daran, was er für uns getan hat. Es kommt aus dem Glauben daran, dass Jesus Christus für uns auf die Welt gekommen ist, für uns ans Kreuz gegangen ist und für uns all unsere Schuld auf sich genommen hat und gestorben ist. Der Glaube zeigt dann aber auch die Gemeinschaft auf, die wir mit Gott und mit Jesus Christus haben. Das ist der Grund für die tiefe Freude und der Trost. Wenn es einem mal nicht so gut geht, dass wir dann wissen, wir sind bei Gott. Wir sind bei ihm. Und Jesus Christus ist der Grund für unsere Freude. Diese Freude im Glauben kann ich aus drei verschiedenen Richtungen kommen. Erstens, sie kann aus dem Fortschreiten im Glauben kommen. Es ist die Freude, die man bei sich feststellen kann oder dann auch bei anderen feststellen kann. Wenn man merkt, man kann Glaubensschritte tun, man kann vorwärts gehen, es bewegt sich etwas. Man merkt, man wird Christus immer wie ähnlicher. Und man weiß dann auch, mein Name und der Name von anderen, der ist im Himmel vorgemerkt. Dann weiß man wirklich, Jesus Christus, er kennt mich, er ist für mich da. Die zweite Richtung kann aus dem Leiden um Christi willen kommen. Denn die Welt, das Böse, das hasst Jesus Christus, das hasst Gott und alles, was von ihm stammt. Sie will es weghaben, verachtet es, verfolgt es, verstößt es, tötet es am liebsten. Und so kann der Grund, dass wir wissen, um Jesus Christus willen sind wir am Leiden, kann das auch ein Grund zur Freude sein. Weil wir dann wissen, wir gehören Christi an. Das kann dann diese Quelle sein. Wir sind bei Christus. Und die dritte Richtung kommt als eine Gabe von Gott. selber kann uns eine Freude schenken. Eine Freude, die wir sich nicht mal selber verstehen, weil sie unsere Freude einfach überschreitet. Und die sie dann auch in unser Leben auswirkt. Denn diese Freude kommt direkt von der Liebe von Gott. Und so dürfen wir wissen, dass diese Freude, welche hier gemeint ist, um die es sich hier handelt, dass das eine Gabe von Gott ist. Er schenkt sie uns durch die Nachfolge von Christus. Er schenkt sie uns durch die Gabe des Heiligen Geistes. Denn in der Bibel, da wird die Freude auch immer wieder mal als eine Frucht des Heiligen Geistes bezeichnet. Und diese Freude, die treibt uns weiter. Die führt uns zum Lob Gottes und zeigt uns auf, wofür wir Gott alles dankbar sein können. So wird auch der zweite Punkt aus dem Bibeltext klar, dass wir Gott in allem dankbar sein sollen. Man kann jetzt schon feststellen, diese beiden Punkte sind auch wieder so stark miteinander verknüpft. Sie haben die gleichen Gründe und die gleichen Hintergründe, wieso man Gott in allem Danke sagen kann. Es tut aber trotzdem immer wieder gut, daran erinnert zu werden, Gott zu danken. Denn der Dank, der kann so schnell vergessen werden. Da spricht man ein kleines Stoßgebet um Hilfe. Und Gott lässt einem dann sogar diese Hilfe zukommen. Und nachher dankt man Gott. Es kann so schnell vergessen werden, in all den Sachen, die um einen laufen, die geschehen und einem antreiben. Aber es ist und bleibt wichtig, dass wir Gott Danke sagen. Danke für alles, was er uns lehrt. Für alles, was er uns gibt. Und auch für unser eigenes Sein, für unser Leben. Einfach für alles. Denn durch den Dank merken wir die Größe und Güte von unserem heiligen Gott. Wir sehen, wir brauchen ihn. Wir brauchen Jesus Christus in unserem Leben. Wir sind von ihm abhängig. Und so ist der Dank auch ein Ausdruck des tiefen Glaubens. Und es ist natürlich auch eine Form des Gebets. Also dreht es sich bei diesen beiden Punkten, der Freude und dem Dank, eigentlich schlussendlich auch um Formen des Gebets. Es geht um das Gebet. Aber zuerst, bevor wir jetzt aufs Gebet eingehen, sollten wir uns eine Sache vor Augen halten. Dass das Gebet ein Anliegen sein soll und nicht eine Pflicht. Darum geht es Gott bei dem Gebet und bei der Aufforderung gar nicht. Er will uns nicht zu einem Gebet zwingen. Vielmehr möchte Gott, dass das Gebet eine Art des Gespräches wird. Es gibt einige Menschen, die denken in der Art von Gesprächen. Die haben das so drin, dass sie da so denken. Und das liegt eigentlich auch uns in der Natur drin. Denn Gott hat uns zu seinen Ebenbildern gemacht. Damit wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und dazu gehört eben auch das Gespräch. Nur ist der Gesprächsfluss seit dem Sündenfall unterbrochen. Er ist gestört. Wir reden nicht mehr oder nicht mehr so oft mit Gott. Und so sollten wir eigentlich auch darauf achten, mit wem wir kommunizieren wollen. Mit uns selber? Mit dem Bösen? Oder mit Gott? Von Gott her ist es natürlich eigentlich so gedacht, dass wir natürlich untereinander, miteinander kommunizieren und natürlich auch mit ihm, aber sicher nicht mit dem Bösen und auch nicht nur einfach nur mit uns selber. Denn da hat das Böse diesen Gesprächspartnerschaft kaputt gemacht. Es hat sie zerstört, aber Jesus Christus hat das wieder bereinigt. Hat es wieder möglich gemacht, dass wir direkt wieder mit Gott reden können und mit ihm Zeit verbringen können. Nur müssen wir jetzt wieder neu lernen, dieses Gespräch auch zu führen, mit Gott in Kommunikation zu sein. Daher kommt der Aufruf in dem Bibeltext zum Beten. Man kann eigentlich sagen, es ist ein Trainingsaufruf, was da geschieht. Dass wir uns daran erinnern, vergiss nicht Gott, vergiss nicht mit ihm zu reden, vergiss nicht zu ihm zu beten. Denn Gott und Jesus Christus, sie sind das Ziel unserer Gebete. Oder wenn man so will, andersrum gesagt, sie sind die Empfänger, an die wir unsere Gebete richten. Und so bedeutet das Gebet auch, sich mit aller Kraft und Macht, aber auch mit aller Ohnmacht und Hilflosigkeit, dem Herrn auszuliefern, vor ihn hinzukommen und ihn in unser Leben hineinzulassen. Da, im Gebet, wird die Beziehung zu Gott gepflegt. Denn das Gebet, das ist ein riesiges, mächtiges Hilfsmittel. Es ist eben wirklich für uns der beste Kommunikationsweg zu Gott. Und auf dem Weg können wir alle unsere Bitten, unsere Flehen, unseren Lob, aber auch Dank vor ihn bringen. Aber das Gebet hat noch weitere Bereiche. Es ist nämlich auch eine ganz mächtige Waffe. Es ist der Weg der Kampfführung gegen das Böse. Deswegen ruft auch Gott uns durch Paulus immer wieder dazu auf, zu beten, ohne Unterlass zu beten. Aber wie soll das jetzt gehen, ohne Unterlass zu beten? Es gibt ja auch immer wieder mal so Gebetsinitiativen für ein andauerndes, ununterbrochenes Gebet. Vielleicht haben Sie es auch schon mal gehört, die 24-7-Gebete, also das heißt 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche. Aber für so eine Initiative, da braucht es eine ganze Gemeinde, zumindest eine ganze Gemeinde. Eher braucht es noch viel mehr Leute, um auch nur eine einzige Woche abdecken zu können, dass immer jemand zu jeder Stunde betet. Wie soll das denn nun eine einzelne Person schaffen? Ist das möglich? Es ist auf eine Art schon möglich. Aber da gilt es, einen anderen Weg zu entdecken. Das Ziel wäre es, ein kontinuierliches Gebet zu haben, ein Gebet zu leben und nicht halt sich dem Irrtum verfallen zu müssen, dass man es dann die ganze Zeit sprechen muss, sondern dass man mit seinem Leben ein Gebet ist. Und es ist ja auch so, wir haben natürlich immer viel zu tun, aber all diese Dinge, die sollten uns eigentlich nicht vom Beten abhalten. Martin Luther ist da ein sehr großes Vorbild und Beispiel dafür. Er hat einmal gesagt, als er sehr viel zu tun hatte, ich habe heute viel zu tun, also muss ich heute viel beten. Ist also das Gebet wichtiger als die Arbeit? Sollten wir es vielleicht gleich machen wie die ganzen Gewerkschaften und mal einfach für die Arbeit streiken und dann die frei gewordene Zeit nehmen, um zu beten? Nein, denn die Arbeit ist uns von Gott gegeben. Es ist sogar ein Urauftrag von Gott an uns Menschen, wie wir im ersten Buch Mose, im zweiten Kapitel, im Vers 15 erfahren. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Gott gab also ganz am Anfang der Geschichte den Menschen den Auftrag, den Garten Eden zu bebauen und zu bewahren. Und das selbst im Garten Eden. Da ist keine Beschreibung eines Schlaraffenlandes, wo einem das Essen gleich in den Mund wächst und der Regen vielleicht irgend so ein Süßgetränk ist, das runterfällt, das man nur den Mund öffnen muss. In der Bibel finden wir keine Angaben, dass der Garten Eden ein Platz für Müßiggänger wäre, wo man einfach auf der faulen Haut liegen kann. Im Gegenteil, Gott gibt dem Menschen den Auftrag, aktiv zu werden, zu bauen, zu arbeiten, zu schützen. Der Mensch soll also aktiv auf seine Umgebung achten, sorgfältig mit ihr umgehen und nicht etwa Raubbau betreiben oder Ähnliches, sondern sogar da, wo es nötig ist, vor die Schöpfung stehen und sie möglichst gegen alle Gefahren beschützen, durch die Kraft von Gott. Und er soll auch gestalterisch wirksam sein. Er soll den Garten bebauen. Das heißt, er soll da nicht einfach alles wild wachsen lassen im Chaos, sondern soll Ordnung hineinbringen. Er soll gestalten, er soll wirksam sein. Denn das, und so merkt man, das Arbeiten, das ist sogar in der Natur des Menschen verankert. Denn wie schon gesagt, wir sind als Ebenbilder von Gott geschaffen. Und Gott selber, er hat gearbeitet. Er hat die Welt geschaffen. Und dann hat er erst geruht. Und so sollen wir auch dem Wechsel von Arbeit und Ruhen folgen. Weil Gott uns nach dem Prinzip geschaffen hat. Daher, aus diesem Grund, ist die Arbeit für uns Menschen so wichtig. Und daher können wir dann auch verstehen, wieso es für Menschen so wichtig ist, die Arbeit. Und so kann man dann auch Menschen verstehen, wenn sie die Arbeit verlieren, dass sie dann in eine seelische Unruhe, in eine seelische Unausgeglichenheit oder sogar Schlimmeres hineinfallen. Und außerdem ist es auch so, wie es das Sprichwort sagt, von nichts kommt auch nichts. Wenn wir also überhaupt nichts tun würden, wenn wir einfach nur da sitzen würden, die Hände in den Schoß legen und vielleicht nur noch sagen, also gut, ich bete nur, aber ich mache nichts, dann wäre sogar der Missionsbefehl in Gefahr. Denn Christus hat da uns geboten, geht hin in alle Welt. Predigt allen Leuten das Evangelium. Führt sie zum Glauben. Tauft sie und lehrt sie zu halten. Alles, was für den Glauben notwendig ist, dass sie wirklich nach dem Glauben leben können. Also sind das alles Dinge, die wir anpacken sollen. Daher ist die Arbeit wichtig. Sehr wichtig. Denn nur wenn wir etwas tun, wenn wir arbeiten, können auch Dinge geschehen. Nur dann können Menschen von Christus hören. Nur dann können sie den Weg zu Christus finden und ihm nachfolgen. Nur dann kann der Leib Christi wachsen und auch die örtliche Gemeinde. Aber was ist denn nun jetzt wichtiger? Das Gebet oder die Arbeit? Um was sollen wir uns also kümmern oder unser Fokus darauf legen? Das ist am leichtesten zu erklären mit einer kleinen Geschichte. Da hat ein Mönch zu dem Thema Arbeite und Bete gesprochen. Und nachdem er fertig war, ist ein junger Mann zu ihm hingegangen und hat zu ihm gesagt, also wissen Sie was? Das, was Sie da erzählt haben, dem konnte ich nicht so ganz folgen. Das ist für mich nicht so ganz klar gewesen. Können Sie mir das nochmals erklären und am besten auch gleich beweisen, dass Ihre Ansicht stimmt? Der Mönch hat darauf keine Antwort gegeben, sondern hat den jungen Mann mitgenommen zu einem kleinen See und ist da mit ihm in ein Ruderboot eingestiegen und hat dann angefangen zu rudern. Nach einer Weile hat dann der junge Mann gerufen und gesagt, hey, also, wenn wir vom Fleck kommen wollen, müssen Sie schon beide Ruder benutzen. Der Mönch hat dann daraufhin angefangen zu lächeln und hat gesagt, genau. Das eine Ruder ist die Arbeit, das andere Ruder ist das Gebet. Und nur wenn wir beide benutzen, kommen wir vom Fleck. so ist also auch beides ganz genau gleich wichtig. Und wir hier in der Gemeinde haben den Vorteil, dass wir nicht alle alles genau ganz gleich gut können müssen oder erfüllen müssen. Im Gegenteil, es ist sogar sehr hilfreich, wenn wir uns einander ergänzen. Denn wenn einem zum Beispiel die körperlichen Kräfte fehlen oder man einfach nicht die Möglichkeit hat, aktiv mitzuarbeiten, dann kann man den anderen Part übernehmen und beten. Und das ist, wie wir gesehen haben, nicht einfach nur ein Randbereich oder ein unwichtiger Bereich, sondern sogar sehr wichtig. Ich würde sogar sagen, fast der wichtigere Teil. Ich habe sogar so erlebt, dass gerade die körperlich Schwachen die größten und stärksten Beter waren und dass durch ihre Gebete riesige Dinge geschehen konnten. Sie hatten einen Riesenanteil an jedem Werk im Leib Christi. Denn was diese Personen machen, ist, dass sie die geistliche Kampfführung übernehmen. Und das ist eben das, was so wichtig ist. Denn das Geschehen, das wird dann durch sie unter die Herrschaft von Gott gestellt. Und er selber greift dann ein mit seiner Macht und bringt es zu einem Ende, wie es seinem Willen entspricht. Die Macht des Bösen wird dann durch die Gebete genommen und ein Schutz über die Handelnden gelegt. Und so ist es so wichtig, dass wir in einer Gemeinde alle vier Dinge haben. Die Freude, der Lob oder der Dank, das Gebet und die Arbeit. Denn wenn in einer Gemeinde keine Freude ist, dann wirkt sie nicht einladend. Dann will da niemand hin. Wenn der Dank fehlt, dann wird die Größe von Gott vergessen. Dann wird Gott nicht mehr verherrlicht und seine Macht aufgezeigt. Wenn das Gebet fehlt, dann besteht die Gefahr, dass wir alles aus eigener Kraft versuchen zu tun, dass wir alles aus eigener Kraft vollbringen wollen. Und wenn nicht mehr gearbeitet wird, dann hat die Gemeinde keine Wirkung mehr. Dann wird sie über kurz oder lang verschwinden. Es ist also wichtig, dass alles vorhanden ist. Auch für uns als individuelle Personen. Auch für uns ist es gut, wenn wir suchen, zumindest von allem ein klein wenig zu haben. Also dass wir versuchen, eine Mischung von Arbeit und Beten anzuwenden. Also dass aus dem ora et labora ein labora wird. Ein betendes Arbeiten oder ein arbeitendes Beten. Dass man das nicht mehr trennt. Dass wir also versuchen, die gesamte Zeit in der Gemeinschaft mit Gott zu sein und ihm nicht nur einfach einen Teilbereich zuzubilligen. Also auch dann, wenn wir arbeiten, dass wir dann schauen, dass die Verbindung zu Gott nicht abreißt, dass wir da nicht eine Türe schließen oder die Verbindung abbrechen, sondern dass wir auch die Arbeit unter die Gegenwart von Gott stellen. Und dann, wenn wir das machen, wenn uns das gelingt, dann können wir auch Gott in unserem Alltag immer wie mehr entdecken. Dann können wir immer wie mehr erfahren, wie er uns hilft, wie er bei uns ist und wie groß er ist. Und dann kann es eben auch sein, dass wir es schaffen, dass wir in unserem Innern mit Gott immer im Gebet bleiben, dass wir immer mit ihm sprechen, dass der Gesprächsfluss nicht mehr gestoppt ist. Ich weiß, dass das überhaupt nicht einfach ist. Auch ich habe immer wieder damit zu kämpfen. Ich habe erst kürzlich wieder in einem Buch etwas zu dem Thema gelesen. Und zwar wurde da ein Hilfsmittel vorgestellt. Weil es ist so, gerade beim Gebet, dass viele Leute es geschieht auch mir, dass wenn man Amen sagt, dass dann es geschieht, dass man innerlich den Telefonhörer auflegt, dass die Verbindung beendet wird. Dass man halt einfach nicht nur das Gebet beendet, sondern gleich das Gespräch mit Gott. Um dem jetzt entgegenzuwirken, wurde da vorgeschlagen, das Amen nicht mehr so auszusprechen, sondern einfach gleich die deutsche Übersetzung. So sei es. Weil dann, und das habe ich auch schon ausprobiert, dann kann es wirklich sein, dass wenn man am Ende eines Gebetes sagt, so sei es, dass man den Telefonhörer immer noch in der Hand behält, dass die Verbindung noch besteht, dass man zwar das Gespräch unterbrochen hat, aber es dauert dann viel länger, bis man wirklich die Verbindung unterbricht. Und da bin ich selber auch noch am Arbeiten. Aber ich habe gemerkt, es hilft viel. Das heißt jetzt nicht, dass man immer aufs Amen verbeten soll oder verzichten soll. Aber es kann helfen, weiter im Gespräch mit Gott zu bleiben. Weiter mit ihm zu reden. Und dann kann man wirklich einen ersten Schritt auf das Labora, das betende Arbeiten, hintun. So sei es.